1. Könige 19. Ihr Lieben, ich habe mit euch angefangen, über die Jahreslosung zu arbeiten und habe gesagt, das, was in der Jahreslosung steht, nämlich dass Gott sagt, ich mache alles neu, das ist so etwas wie das Finale von dem, was Gott alles neu macht. Alles andere ist schon auf dem Weg. Und heute, man kann das fast ahnen, was hat schon begonnen? Ich würde gerne mit euch über diese Grundtendenz vom Alten zum Neuen hin nochmal nachdenken. Und es geht an uns, mitzumachen. Also nicht nur zu sagen, ja guck, das ist so wunderbar, hurra, hurra, sondern das hat was mit dir und mit mir zu tun, dass du und ich in diesen Raum des Geistes kommen, dass du und ich verändert werden durch diesen Geist. Deshalb, lass uns mal hingucken. Es ist nämlich eine alte Verheißung, die sich erfüllen soll. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote achtet und sie befolgt. Das ist die Verheißung aus dem Hesekiel 36. Aber, und die Frage ist völlig legitim, wie bitte soll man das denn gestalten? Am besten, finde ich persönlich, kann man mit Beispielen und Vorbildern leben. Also das ist etwas, wo ich abgucken kann. Wenn ich jemanden habe, der mir was vormacht im Sport, dann kann ich es auch nachmachen. Wenn ich das bei jemandem anderen sehe, kann ich es von ihm lernen. Das ist eine typische Methode, die wir Lehrer gerne anwenden. Also das gebe ich offen zu. Deshalb gefällt mir dieses Bild so gut. Deshalb möchte ich euch heute Morgen 3 Ideen vorstellen und vor das innere Auge stellen und euch damit herausfordern. 3 Situationen, 3 Vorbilder, wo man es lernen kann. Das erste Beispiel ist Elia, 1. Könige 19. Die entscheidende Veränderung im Leben des Elia, der sich in die Höhle zurückgezogen hat und der Meinung war, er wäre allein übrig geblieben und jetzt geht es auch noch ihm ans Leben. Die entscheidende Veränderung kommt nicht durch gewaltige Dinge. Und es waren genug gewaltige Dinge da, kommt mir fast so vor wie in unserer Zeit, aber es ist kein Sturm, der das Ding verändert, der Felsen und Berge zerschmettert. Es ist kein Feuer, das alles verbrennt. Es ist kein Erdbeben, das die Gebäude niedermacht, sondern es ist der Ton eines leisen, feinen Wehens. Erst dieses leise, feine Wehen lockt den Mann aus seiner Höhle der Verzweiflung heraus. Erst das macht ihm Mut und bringt ihn dann auch noch auf den neuen Weg. Denn er erledigt dann die Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat. Und dabei merkt er eben, ich bin gar nicht alleine übrig geblieben. 7000 andere sind mit mir Diener des lebendigen Gottes geblieben. Wenn du also heute in einer verzweifelten Lage steckst und dich fragst, wie soll das alles werden? Ich habe doch so viel, so wie Elia. Ne? Das ist ja so ein wiederkommendes Ding bei Elia. Ich habe mit Eifer für den Herrn und jetzt bin ich alleine. Und dann, wenn du das hast, dann lern von Elia, lern von ihm, dass er derjenige ist, der durch dieses leise, feine Säuseln des Geistes Gottes durch Ruach herausgefordert wird, sich vor die Höhle stellt und neu orientiert und motiviert wird. Zweites Beispiel, das ist Jesus selbst. Ich lese mal mit uns Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Osterlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Seine Aufgabe war, Umkehr zu gestalten und zu, auf den Weg zu bringen und auf der anderen Seite das Entree für Jesus zu machen. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Cool. Das Beispiel Jesu zeigt mir, dass es am Anfang einer Wirkungszeit eben passiert und dass dadurch, dass der Heilige Geist auf ihn kommt und bei ihm bleibt, das sind so zwei Schritte, auf ihn kommen und bei ihm bleiben, das zeigt seine Erwählung, seine Verbindung zu Gott und er kann dann im Namen des Vaters handeln. Es erfüllt sich damit ein prophetisches Bild, das Johannes der Täufer von Gott bekommen hat. Dass nämlich jemand kommen wird zu ihm und sich vor ihn stellt und er sieht, dass diese Verheißung, diese Prophetie, die Gott ihm geschenkt hat, sich erfüllt. Wenn du wissen willst, was dir eine persönliche Beziehung zu Gott gibt, was die Verbindung darstellt, den heißen Draht, dann ist es dieses Wirken des Heiligen Geistes. Dass der Heilige Geist nämlich auf Jesus hinabkam und bei ihm blieb, das war für Johannes die Feststellung, die er brauchte, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist, dass das der Messias Gottes ist. Und wenn du und ich, wenn wir heute eine Beziehung zu Gott haben wollen, dann müssen wir mit dem gleichen heißen Draht ausgestattet sein. Den gleichen Raum einnehmen und betreten, den Jesus durch die Gabe des Geistes bekommen hat. Das kannst du bei ihm lernen, dass es eigentlich nur eine wirkliche Verbindung gibt, die des Heiligen Geistes zu Gott dem Vater. Der, der mich gesandt hat, hat gesagt, pass mal auf, da kommt einer und auf den wird der Geist wie eine Taube und wird bei ihm bleiben. Wenn du etwas mit Gott zu tun haben willst, wirst du es durch den Heiligen Geist tun müssen. Das wird nicht anders gehen. Und Jesus, und das ist das dritte Beispiel, was ich euch zeigen möchte, das dritte Beispiel ist das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Jesus sagt zu seinen Jüngern, und lässt sie da nicht im Unklaren. Johannes 14 ist es noch vor der Kreuzigung, vor der Passionszeit, da sagt er, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Jesus hat immer gesagt, ihr habt nur eine gewisse Zeit Licht. Ihr werdet mich nicht immer bei euch haben. Aber, und das sagt er, wenn ich weg bin, kommt ein anderer Helfer an meiner Statt. Solltest du also wirklich Bedenken haben, was dieser Heilige Geist tun will, ganz ruhig und entspannt bleiben. Er will das Gleiche tun, was Jesus für dich getan hat, den Weg zu Gott, dem Vater, freimachen. Und du wirst in ihm einen anderen Helfer bekommen, der aber von dem, was Jesus getan hat, nichts wegnimmt, sondern ihn groß macht. Und wenn du auf dem Weg mit ihm bist, sagt Jesus zu seinen Jüngern und auch zu dir, und ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Ja, Christi Himmelfahrt ist passiert und das ist auch gut so. Weil Jesus könnte nicht an jeder Stelle gleichzeitig sein bei jedem von uns. Das kann aber der Heilige Geist, der andere Helfer ist, der eben uns wieder mit Gott, dem Vater, in Verbindung bringt, sodass wir eben keine Waisen sind, sondern Menschen, die in der Verbindung zum himmlischen Vater leben. Jetzt die Frage, ja und, wie soll das, was wird morgen sein, was war gestern, ist es heute? Auch dazu sagt Jesus was? Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren, er wird euch in die Zukunft mitnehmen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der wird die Vergangenheit euch erklären. Das heißt, dieser Heilige Geist, den die Jüngerinnen und Jünger Jesu haben, so wie er ihn hat, der ist ein Helfer an meiner Seite, der mir die Zukunft aufschließt, der mir die Vergangenheit erklärt, der mich sogar an Jesu Worte erinnert. Und damit lebe ich in diesem Raum, den Astrid mit den Worten von Jörg Zink so wunderbar beschrieben hat. Tja. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Soweit ist das theologisch alles in Ordnung und auch alles entspannt, oder? Darf Gottes neumachender Geist mein Leben gestalten? Lasse ich das zu? Das ist die entscheidende Frage. Die müssen wir am Ende uns noch angucken. Die Frage könnte eben so lauten: Wie will ich das Boot meines Lebens steuern und bewegen? Wie wäre es so? Kanadier fahren, ja? Oder Indianer-Kanu fahren. Stechpaddel in die Hand, einer vorne, einer hinten, ganze Familie rein. Und so gestalte ich mein Leben mit meiner eigenen Kraft. Ich mache das. Ja? Ich setz das Boot meines Lebens, bewege ich mit eigener Kraft. Ja, kann man machen. Keine schlechte Idee. Machen viele Leute, funktioniert gar nicht mal so schlecht. Man kann es auch so machen. Wisst ihr, was in dem großen Ruderboot drin ist? Schafe. Schafe. Willst du dein Schäfchen so ins Trockene bringen, dass du selber ruderst? Einer sitzt hinten, der steuert, und vorne sitzen zwei, die rudern. Das kann man machen. Das ist aber nicht der Lebensentwurf des Neuen Testaments. Denn wenn wir das machen, dann bedeutet das, dass wir unser Leben aus eigener Kraft meistern. Ich meistere mein Leben mit meiner Kraft. Und sorry, da sind ganz schnell die Grenzen erreicht. Oder geht mir das alleine so? Genau. Aber ich habe diese Kraft und ich kann sie anwenden, und das ist auch gar nicht schlecht, dass ich sie anwende. Sie gehört ja zu mir, Gott hat sie mir geschenkt. Aber eigentlich ist das nicht die ideale Quelle, um das Boot meines Lebens zu bewegen. Na gut, okay, so nicht oder so nur zum Teil. Wie wär's denn hiermit? Ich hätte da noch welche. Das ist ein Dampfschiff aus dem Hamburger Hafen. Das Biest wird mit Dampf angetrieben. Deshalb dampft der oben auch so ein bisschen, raucht so da raus. Dampfmaschine als Antrieb. Ich nehme das Holz meiner Umgebung, verbrenne es, das Wasser wird zu Dampf und mit dem Dampf treibe ich mein Leben an. Keine schlechte Idee. Wenn du sagst, das rußt mir ein bisschen viel, okay, gibt es auch etwas eleganter. Italienisches Rennboot aus Holz, Benzin, na gut, dann kaufe ich bei den Scheichs ein bisschen Benzin und dann mal das geht, Kapelle. Das geht sehr elegant. Also es gibt Leute, die können das richtig elegant. Wenn du sagst, na, das ist mir ein bisschen, das finde ich auch noch nicht so gut, das hat für mich noch nicht genug Wumms, okay, dann kaufst du dir ein dieselangetriebenes Schiff. Das Ding hat sofort Antrieb, da kommt sofort was. Aber all diese Dinge sind Dinge, die wir aus unserer Umwelt mitbringen. Auch das ist gut und notwendig, dass wir diese Dinge nutzen. Aber wenn man das zu Ende denkt, dass ich das Boot meines Lebens mit dieser Kraft antreibe, dann bedeutet das, dass ich mit den Gedanken und den Ideen meiner Zeit und auf den Wegen meiner Umwelt arbeite. Wollen wir das? Das wird alles zu Ende gehen. Das ist ein Riesending. Das ist uns vielleicht noch nicht allen so bewusst, aber wir entnehmen der Erde regelmäßig mehr Energie, als sie hergeben kann. Wir verbrauchen mehr Holz, die ganzen fossilen Energieträger sind sowieso endliche Dinge. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Dinge, mit denen ich mein Leben antreibe, Dinge, die aus meiner Zeit und meiner Umwelt kommen, die Gedanken, die wir Menschen geschaffen haben, dass die genauso endlich sind. Und dass das, egal wie es nachher aussieht, mich eigentlich nicht wirklich dauerhaft nach vorne bringt. Ist der Treibstoff alle, bleibe ich liegen. Ja? Das ist ein blödes Ding, wenn man mit dem Boot liegen bleibt. Wenn ich mit dem Leben, mit meinem Lebensboot liegen bleibe, weil der Treibstoff alle ist. Wie will ich das Boot meines Lebens bewegen und steuern? Es gibt noch eine dritte Lösung. Die finde ich hochinteressant. So. Durch das Wirken des Windes. Der Wind ist im Neuen Testament immer und im Alten Testament auch immer das Zeichen für den Geist Gottes. Ruach, der Atem Gottes, bewegt mein Lebensboot. Das könnte Pep haben. Denn das ist Gottes Angebot, das ich dir heute Morgen versucht habe, vor das innere Auge zu malen. Ein leises, feines Wehen. Ein Helfer, den Jesus mir zusagt, der mich gestern, heute und morgen begleitet, mit dem ich das Boot antreiben kann. Beim Anlegen, beim Ablegen werde ich schon selber mit anfassen müssen, ja. Aber solange dieser Wind weht, muss ich mir keine Sorgen um Treibstoff machen. Und der Geist Gottes weht und er wirkt. Und ich muss mir als Christ eigentlich keine Sorgen machen, ob es da etwas gibt, was mein Leben antreibt. Ob meine Kräfte ausreichen oder die Gedanken der Zeit, die um mich herum so sind, wenn die so zu Ende gehen, was dann los ist. Der Geist Gottes weht und bewegt mein Leben und ich kann damit mein Leben gestalten. Das ist Gottes Angebot. Wie funktioniert das konkret? Werd mal ein bisschen konkreter, Klaus, kein Problem. Wie werde ich Bürger in Gottes Reich? Wie betrete ich diesen Raum, den Astrid mit Jörg Zings Worten beschrieben hat? Ganz einfach, Römer 8, Vers 14. Dort schreibt Paulus, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind seine Söhne und Töchter. Alle Menschen, die sich von Gottes Geist regieren lassen, betreten diesen Raum des Geistes und in deren Leben bewegt der Heilige Geist die entscheidenden Dinge. Das ist die Idee, die Botschaft des Neuen Testaments. Das ist die gute Nachricht. Ich muss es nicht selber machen. Ich bin nicht auf meine Zeit und meine Umwelt geworfen, sondern Gott kommt, hat durch Jesus den Startpunkt gesetzt und wirkt heute durch den Heiligen Geist und macht jeden von uns, der das will, zu einem Sohn und zu einer Tochter Gottes. Oh, das mit dem Regieren, das ist etwas heftig, oder? Wie geht's euch mit Regieren? Regieren? Da regiert jemand in mein Leben hinein? Hallo? Okay, ich habe mal alle Bibelstellen gesucht oder alle Bibelübersetzungen genutzt, die ich gefunden habe. Also passt mal auf. Das heißt, wenn man alles so zusammenschreibt, alle, die sich von Gottes Geist leiten, bewegen, treiben, führen oder regieren lassen, sind seine Kinder. Das sind die Aspekte, die da so aufleuchten. Wenn man da hineinguckt. Gottes Geist will dich leiten, bewegen, er will dich antreiben, er will dich führen und er will dich regieren. Dann bist du sein Kind, dann bin ich sein Kind. Die Frage ist, bin ich dabei? Steige ich ein? Soll das mein Leben bewegen? Soll das alles zum Guten in meinem Leben auf den Kopf stellen und mein Leben erneuern? Diese Frage zu beantworten ist eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Sich diesem Geist Gottes zu öffnen und zu sagen, Jesus, du hast mir das zugesagt. Ich kann deinen Geist nicht sehen, aber ich öffne mich für ihn. Ich möchte, dass er mein Leben leitet, bewegt, antreibt, führt und regiert. Das ist die Frage, die du heute Morgen von mir gestellt bekommst, weil sie in der Bibel so drin steht. Nicht, weil ich da Spaß dran habe. Es ist an uns, uns dem leisen, feinen Wehen des Heiligen Geistes zu stellen. Es ist an uns, an dir und an mir. Ich finde das eine ziemliche Herausforderung. Deshalb lade ich uns ein, nach der Predigt noch einmal miteinander zu singen. Sei still. Denn in der Stille trifft man die besten Entscheidungen. Amen.